Hohe Strompreise sind die deutschen Verbraucher mittlerweile gewöhnt. In den vergangenen 2,5 Jahrzehnten hat sich der Preis vervielfacht. Doch 2,30 Euro pro Kilowattstunde, das war dann schon ein ganz besonderes Ereignis. Dieser Preis entstand in der vergangenen Woche an der Strombörse EPEX. Die EPEX mit Sitz in Paris ist für den kurzfristigen Stromgroßhandel verantwortlich. Daran beteiligt sind einige europäische Länder, unter anderem die Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Großbritannien und Polen. Wie das passieren konnte und ob das wieder passieren kann, fragen wir den Strommarktanalysten Rüdiger Stobbe. Herr Stobbe, guten Tag.
Guten Tag, Herr Golme.
Dieser Preissprung war extrem und hat sich in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich ausgewirkt. Die Rede ist von einem technischen Fehler. Was war die Ursache?
Na gut, den technischen Fehler en Detail kenne ich natürlich nicht, aber es passieren immer Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollen. Und das hat in manchen Bereichen wenig Auswirkungen. Im Strommarkt diesmal hat es eben massive Auswirkungen gehabt, nämlich dass der europäische Strommarkt im Grunde wegen dieses Fehlers aufgesplittet wurde in den Stromhandel auf die einzelnen Länder. Und für Deutschland hatte das insofern besondere Auswirkungen, weil die Situation im Grunde so ist wie immer, nämlich am frühen Morgen und am Abend, immer dann, wenn die PV-Stromerzeugung weg ist, wenn die Sonne also untergegangen ist, dann entsteht naturgemäß eine Lücke, weil der Windstrom den weggefallenen Solarstrom selbstverständlich nicht automatisch ausgleicht. Man könnte dem Ganzen vorbeugend entgegentreten, indem man sagt, okay, wir machen schon geraume Zeit vor Sonnenuntergang, werfen wir schon Kraftwerke an. Nur das würde den Preis unter dem Strich noch mehr in die Höhe treiben, weil das Stromangebot dann plus Solar plus konventioneller Strom viel zu hoch wäre und der Preis noch mehr steigen würde.
Das bedeutet, in diesen Zeiten, die Sie gerade angesprochen haben, also am Morgen und am Abend, herrscht im Grunde genommen eine Strommangellage in Deutschland.
Genau so ist das. Zumindest eine Strommangellage in den erneuerbaren Energien. Denn die Sonne scheint ja nun normal tagsüber und wenn sie dann untergegangen ist, wird kein PV-Strom mehr erzeugt. Und ausgeglichen wird das durchaus nicht von der Windstromerzeugung, jedenfalls nicht immer, sodass man regelmäßig diesen Zeitsprung hat. Übrigens auch in Kalifornien, das war neulich mal in der Presse, just um diese Zeit schließen unwahrscheinlich viele Tesla-Autofahrer dann ihr Fahrzeug an die Stromtankstelle. Und das gibt zum Teil erhebliche Schwierigkeiten für die Stromversorgung in Kalifornien. Je mehr das dann gemacht wird, desto massiver wirkt sich das dann auch aus.
Bedeutet das, dass dieser Fehler im Algorithmus an der Strombörse EPEX jetzt sich nur in Deutschland so ausgewirkt hat, dass es dann 2,30 Euro pro Kilowattstunde waren? War es dann so, dass es in anderen Ländern sogar ganz geringe Strompreise gab?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe nur den deutschen Strompreis vorliegen. Das waren diese pro Megawattstunde 2.300 Euro um 6 Uhr morgens. Und um 20 Uhr war es etwas darunter. Das waren eben genau die Zeiten, wo, wir haben ja nun Sommer und lange Sonnenscheinzeiten, wo eben die Sonnenscheindauer begann und zu Ende war. Und über Tag hatten wir übrigens Strompreise, die gingen gegen Null. Ne? Im Durchschnitt lag es bei knapp 500 Euro bezogen auf den gesamten Tag. Und ich wollte noch was sagen mit dem Algorithmus. Das kann ich gar nicht so sagen, ob das ein Algorithmusfehler war. Da wissen Sie vielleicht mehr als ich. Jedenfalls ist es so, dass immer wenn irgendwelche Probleme, Schwierigkeiten und was auftreten, dass dann eine Aufsplittung des gemeinsamen europäischen Strommarktes auf die einzelnen Länder stattfindet und der Strom dann dort alleine gehandelt wird. Und weil wir nun ein Land mit erheblichen nicht steuerbaren erneuerbaren Energien sind, wirkt sich das eben dann so massiv aus. Norwegen zum Beispiel hat auch ganz viel erneuerbare Energie, aber die ist durchaus steuerbar, weil es die Wasserkraft ist. Und da kann man die Ventile auf- und abdrehen. Und bei Wind und Sonne geht das ja nun mal nicht.
Von Wissen kann ich nicht sprechen. Das mit dem Algorithmus habe ich den Medien entnommen. Es wäre natürlich interessant, wenn Sie andere Vermutungen hätten oder andere Hinweise, zum Beispiel absichtliche Manipulation oder terroristischer Hintergrund.
Nein, ich habe da keine andere Vermutung. Ich gehe da auch nicht zu tief in das Thema rein. Sabotage, irgendwelche Absichten oder was, das halte ich eigentlich für ausgeschlossen. dann würde das auch systematischer gemacht werden. Also das war, denke ich, etwas, was immer passieren kann. Man muss die Leute deswegen auch nicht verrückt machen. Also das ist kein Angriff irgendwelcher bösen Leute oder gar von Putin auf den europäischen Strommarkt gewesen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Es hat aber dennoch gezeigt, welche Herausforderung das deutsche Stromnetz hat, beziehungsweise die Stromerzeugung in Deutschland. Würden Sie sagen, dass der Umbau der Stromerzeugung in Deutschland tatsächlich auch mit diesem Phänomen dann wirklich zusammenhängt?
Ja, ja, auf jeden Fall. Und das liegt daran, dass die Energieträger Wind und Solar einfach nicht kalkulierbar sind. Und wir werden immer wieder Probleme bekommen. Und zwar, je mehr die regenerativen Stromerzeuger ausgebaut werden, desto größere Probleme werden wir bekommen. Also bestes Beispiel im Prinzip ist die Eröffnung eines riesigen Solarparks in Ostdeutschland, der dann diese PV-Stromerzeugung noch weiter befeuern wird, sodass wir weiterhin auch negative Preise haben werden, die jetzt den normalen Stromkunden nicht sonderlich belastet, weil die allermeisten Stromkontrakte sind halt Kontrakte. Das sind Verträge, die bilateral geschlossen werden und da gelten dann die Preise, die vereinbart wurden. Der Stromlieferant, der muss halt gucken, wie er mit den Preisen, die dann an der Börse entstehen, zurechtkommt. Aber das funktioniert in der Regel eigentlich ganz gut und es wird ja auch noch Geld damit verdient.
Wer war denn jetzt tatsächlich davon betroffen? Also gibt es Privatverbraucher mit so flexiblen Verträgen, dass sie das dann halt auch zahlen mussten? Und welche Unternehmen waren betroffen?
Also es sind immer die Stromkunden betroffen, die in der Tat flexible Verträge haben oder die sogar direkt über die Börse den Strom beziehen. Und die größte Auswirkung, die beiden Strompreissprünge gegeben haben, das war aus der Presse zu entnehmen, war eine Stahlfabrik, die schon mit Strom in erster Linie arbeitet und nicht mit Koks und Kohle. Und die hat dann beschlossen, einfach den Betrieb für den Tag einzustellen, an dem das so zu erwarten war. Denn, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, die Strombörse, die legt auf der einen Seite kontinuierlich, da wird kontinuierlich der Strompreis festgelegt. Das ist der sogenannte Intraday-Handel. Und es gibt eine Auktion für den Tag drauf. Und betroffen sind die Unternehmen und auch private Verbraucher, die den Day-Ahead-Strompreis dann nutzen. Mit der Folge eben, dass dann diese Preise in Anrechnung kamen, aber auch mit der Folge, dass man sagen konnte, okay, wenn der Preis so hoch ist, dann nutze ich eben in der Stunde keinen Strom. Dann brauche ich auch keinen bezahlen.
Man muss ja auch nach den Vorteilen suchen. Wir haben diese flexiblen Strompreise in manchen Verträgen. Wir haben Stromspeicher. Können wir theoretisch größere Batterien auch in die Garage packen. Wäre es denn denkbar für den Privatverbraucher, dass er sich den Strom dann kauft, wo der Preis quasi nicht existent ist oder sehr, sehr günstig ist und dann quasi immer sehr, sehr günstigen Strom nutzt?
Ich muss ehrlich sagen, es ist möglich. Es gibt auch solche Tarife, die sind auch frei zugänglich. Aber das ist jetzt für den normalen Stromverbraucher meiner Ansicht nach nicht sinnvoll, weil Kalkulierbarkeit nicht gegeben ist. Genauso, das ist wie beim Aktienhandel. Genauso wie es hochgehen kann, kann es natürlich runtergehen. Aber darauf würde ich mich jetzt als Normalstromkunde auch eines mittleren Unternehmens nicht unbedingt verlassen. Also das kann man machen, muss man aber nicht. Und man sollte dann schon entsprechende Expertise einholen. Da gibt es dann so Firmen, die ganz seriös dann die Dinge managen, die also auch direkten Zugang zum Strommarkt haben und OTC-Handel, Over-the-Counter-Handel betreiben können. Aber jetzt für Normalstromkunden, die wir so im Kopf haben, ist das meiner Ansicht nach nicht geeignet.
Warum muss Strom überhaupt an Börsen gehandelt werden? Öl und Gas werden ja auch durch Verträge mit gewissen Laufzeiten zu bestimmten Preisen geliefert.
Also als ich mich auf das Interview vorbereitet habe, bin ich darauf gestoßen, dass Öl und Gas durchaus auch an Börsen gehandelt werden, aber eben nur sozusagen in erster Linie intraday. Also laufend kontinuierlich werden da die Preise festgelegt. Das Besondere ist eben beim Strom dieser Day-Ahead-Handel, der den Tag drauf praktisch preislich festlegt und wonach dann die Stromhändler die wirklichen Strommengen auch dann zusammensuchen müssen. Übrigens nach diesem berühmten Merit-Order-Prinzip, das Billigste immer zuerst und dann geht es immer weiter runter. Und dann hat der Strom insgesamt noch eine ganz besondere Eigenschaft, die wirklich sehr markant ist. Und man kann Strom im Grunde nicht in den Mengen speichern, wie es notwendig ist. Also man sagt immer schön Batteriespeicher, wie Sie eben auch. Ja, man hat da Speicher, aber das steht in keinem Verhältnis zu den Mengen, die gebraucht werden. Und der Strom, der gebraucht wird, der muss in dem Moment erzeugt werden, wo er gebraucht wird. Ja. Und diese ganzen Batterien und was wir im Moment haben, das dient vor allem dazu, dass wenn ein Kraftwerk aus welchen Gründen auch immer nicht mehr läuft, um das wieder zu starten, es also schwarzstartfähig zu machen und dieser Dinge mehr Stromspeicher, um laufenden Betrieb zu gewährleisten, sind praktisch nicht existent. Stromspeicher sind auch noch dafür da, dass eben, wenn kleine Schwankungen da sind im Strommarkt, dann kann über die sogenannte Regelenergie, die dann auch von Batterien und was bereitgestellt wird, kann das ausgeglichen werden. Aber, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Aspekt, der wichtigste Stromnetzstabilisator, das, was das Stromnetz praktisch am Laufen hält, sind die großen Generatoren von konventionellen fossilen Kraftwerken oder von Kernkraftwerken. Und diese großen Generatoren, die eine große Schwungmasse haben, die praktisch analog sind, und ich sage immer, nur das Analoge ist das Wahre, die sorgen dafür im Grunde, dass das Netz eine gewisse Stabilität hat. Und der wichtigste Punkt dabei ist, dass auch wenn die regenerativen Energien, wenn die also jetzt schon über 100% des Bedarfs abdecken, dann müssen immer noch um die 20% konventioneller Strom hinzuerzeugt werden, um eben diese Schwungmasse zur Netzstabilisierung da nutzen zu können. Und das macht die Sachen natürlich dann besonders teuer. Man ist zwar jetzt mit riesen Aufwand dabei, das zu ändern. Das kostet aber hunderte Milliarden, und das Stromnetz umzustellen. Und die Gefahr natürlich, dass sowas passiert wie jetzt bei der Börse in Paris, die den gesamteuropäischen Strommarkt regelt, im Day-Ahead-Bereich, dass sowas passiert, die Gefahr wächst natürlich immer mehr. So ein großes Schwungrad, so ein Riesengenerator in einem Kohlekraftwerk, ne? Ehe der ausfällt, da muss aber viel passieren, ne? Den kriegen sie mal nicht so angehalten. Das sind ja Teile, die sind 10, 15 Meter hoch, und das ist Wahnsinn. Und das ist unser Pfund, was jetzt mit und mit leider auch wieder abgebaut wird.
Sonntag wird in Frankreich gewählt. Von unterschiedlichen Vertretern kommt die Forderung, dass Frankreich aus dem europäischen Strommarkt aussteigen sollte. Auch Jordan Bardella vom Rassemblement National äußerte sich in diese Richtung. Wie realistisch ist das?
Also das ist so realistisch, wie Frankreich jetzt einen Frexit macht. Ich denke, das wird nicht passieren, weil auch Frankreich am Ende des Tages vom gesamteuropäischen Strommarkt profitiert. Wir haben das ja vor einiger Zeit gesehen, das wurde dann zwar ideologisch ausgeschlachtet, da hat Frankreich mit seinen Kernkraftwerken Wartungsprobleme und so fort. Dann wurde auch ein bisschen Strom von Deutschland nach Frankreich exportiert. Es wurde groß ausgeschlachtet. Aber insgesamt lässt sich schon sagen, wenn die Stromversorgung sicher sein soll und wenn sie zuverlässig sein soll, dann ist es schon sinnvoll, große Partner im Hintergrund zu haben. Und das ist in der Summe gesehen natürlich der Fall mit den europäischen Nachbarstaaten.
Der europäische Strommarkt ist eng verzahnt. Abgewickelt wird er unter anderem über die Strombörse EPEX. Dort kam es in der vergangenen Woche zu einem Problem, der zu deutlich erhöhten Preisen geführt hat. Darüber sprachen wir mit dem Strommarktanalysten Rüdiger Stobbe. Auf seiner Internetseite mediagnose.de veröffentlicht er regelmäßig Analysen zu Strompreisen. Danke für Ihre Zeit.
Gerne, Herr Golm. Schönen Tag noch.